Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Ehrengäste und solche, die es werden wollen, meine Damen und Herren, es hat geheißen, längstens 45 Minuten, das heißt bis 20.05 Uhr, längstens, gell? Da können wir uns einstellen. Das Thema ist Familie und Zukunftsraum und ich habe mir das so vorgestellt, ich mache vier Vorbemerkungen oder drei ist vielleicht besser, und dann habe ich drei große Punkte. Den ersten über Asymmetrien, die die Familie betreffen, den zweiten über drei Prioritäten der Zukunft des Familienlebens und den dritten ein paar Bemerkungen zur Familienpolitik. Und meine erste Vorbemerkung, meine Familie und ich, wir gehen im Sommer für 2 Jahre in die USA und haben uns dann darüber unterhalten, was wird in 2 Jahren sein, wenn wir zurückkommen. Und dann hat unser jetzt 10-jähriger Sohn Jonathan laut gesagt, dann werde ich pubertieren. Das ist ein schöner Satz, dann werde ich pubertieren. Dass er das im aktiven Wortschatz hat, hat mich beeindruckt. Und daraus können Sie ja sehen, dass ich das Wort öfter zu Hause verwenden muss, weil wir eine 16-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn auch noch haben. Zweite Vorbemerkung, solange es Familien gibt, kann es keine gerechte Gesellschaft geben. Ist ein Gedanke von John Rawls und von Michael Walzer. Solange es Familien gibt, kann es keine gerechten Gesellschaften geben. Warum? Weil du natürlich deinen Familienangehörigen näher stehst, ihnen Positionen ermöglichen möchtest, sie stärker fördern willst als die Menschen, die nicht Teil deines Familiensystems sind. Sagen diese beiden. Aber beide sagen etwas später in den einschlägigen Büchern, irgendwo muss ein Mensch prosoziale Einstellungen einüben können. Irgendwo muss ein Mensch lernen können, er selbst zu sein. Irgendwo muss ein Mensch dazugehören dürfen, ohne die Existenz ständig rechtfertigen zu müssen. Und da führt so beide kein Weg an der Familie vorbei. Also die Familie als der Übungsort, wo man lernt, mit anderen Menschen umzugehen, wo man einen Spielraum hat, wo man auch Fehler machen kann und nicht ständig Mitgliedsgebühren zahlen muss, um seine Existenz in der Familie rechtfertigen zu können. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber meine Kinder zahlen keine Miete bei uns zu Hause. Das ist so, die gehören dahin. Deswegen ist das auch ein Grund, warum mir der Satz, Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen, nicht besonders gut gefällt, weil die Kinder sind keine Gäste bei uns. Die Schwiegermutter ist ein Gast bei uns, wenn sie kommt. Aber die Kinder sind keine Gäste, die gehören dahin. Nicht wahr? Und das ist meine zweite Vorbemerkung. Also Gesellschaft, Gerechtigkeit und Familie ist ein interessantes Verhältnis zueinander. Und meine dritte Vorbemerkung, mein Vater ist in sehr unglücklichen Familienverhältnissen groß geworden. Sein Vater hat sich getrennt, als seine Mutter mit ihm schwanger wurde. Und er war also das ungeliebte Kind einer nur sehr kurzlebigen Ehe und hat zu seinem 75. Geburtstag eine kleine Ansprache gehalten, weil er doch noch Familienglück gefunden hat, in Form von meinem Bruder und mir, um das so bescheiden sagen zu dürfen, und hat gesagt, was es für ein großes Glück und ein großer Segen ist, friedlich unter einem Dach zusammenzuleben, bei freundlichem Gruße am Morgen und zur Nacht. Viel zu spät erkennen viele, dass damit das Füllhorn des Glücks schon reichlich geöffnet war. Weil es für viele selbstverständlich ist, solange es währt und es ihnen dann bitter abgeht, wenn das abhanden gekommen ist. Und das sagt sehr viel aus über Familie. Es ist wie die Luft, die wir atmen oder das Wasser, das wir trinken. Solange wir es haben, fällt uns das gar nicht auf, wie viel Kraft wir durch die Familie bekommen oder wie viel selbstverständlichen Rückhalt wir auch haben. Jennifer Offill hat einmal gesagt, nach ihrer Scheidung fühlte sie sich wie eine staatenlose Person, als hätte sie eine Staatsbürgerschaft verloren, eine primäre Zugehörigkeit und musste quasi im ständigen Exil so lange suchen, bis sie wieder Halt gefunden hat im Leben. Erster Punkt, das ist ein bisschen langweilig, der erste Punkt. Das Thema ist Zukunft und Zukunft ist immer tolles, spannendes Thema natürlich, aber wenn man über die Zukunft sich Gedanken macht, das hat ein bisschen was mit Kaffeesudlesen zu tun. Also, wenn man sich die Literatur ansieht über Familie 2030, Familie 2015, dann kommen gewisse Trends heraus und ich nenne das jetzt im ersten Punkt ein paar Asymmetrien, die man beobachten kann, wenn man sich mit Familie beschäftigt. Ich nenne 7 Asymmetrien, sollte ich sie nicht vergessen. Übrigens, das sollen Sie nie machen. Wenn Sie eine Prüfung machen und Sie haben 7 Punkte, dann sagen Sie immer einige Punkte. Weil wenn Sie beim 6. Punkt nicht mehr wissen, wie der 7. war, ist ungeschickt. Aber ich sage mal 7 Punkte. 7 Asymmetrien. Erstens die Asymmetrie zwischen akzelerierter Adoleszenz auf der einen Seite und verzögertem Erwachsenwerden auf der anderen Seite. Akzelerierte Adoleszenz heißt, die kommen viel zu schnell in die Pubertät. Gell? Die 4-Jährigen sind schon so präpubertär heutzutage. Und das ist das eine. Und das andere, verzögertes Erwachsenwerden, heißt, die bleiben auch so lange dort. Oder deren Eltern sind immer noch dort. Und jetzt hast du hier eine gewisse Asymmetrie, dass nicht alle Eltern Erwachsene sind, die ihren Kindern als Erwachsene begegnen können, sondern dass sich so die halb erwachsenen Adoleszenten und die nicht ganz erwachsenen Eltern irgendwie auf halbem Wege treffen. Das ist nicht kein Kompliment in dem Sinne, aber das ist eine Asymmetrie und die Tendenz ist ja steigernd, sowohl was das eine, noch schneller in die Pubertät, als auch was das andere, noch später Erwachsenwerden betrifft. Weil Erwachsenwerden, eine soziologische Definition lautet ja, auf eigenen Füßen zu stehen, auch finanziell und von den Lebensentscheidungen. Und wir hatten neulich ein internationales Treffen, wo die spanischen Vertreter gemeint haben, was heißt denn mit 30 schon erwachsen sein? Ich meine, andere Geschichte. Zweite Asymmetrie, die Asymmetrie zwischen Arbeitswelt und Familienwelt. Arbeitswelt, Flexibilität und Druck und verfügbar sein. Familie, Schutzzone und sich versuchen, vor den Flexibilitäten der Arbeitswelt abzuschotten. Eine amerikanische Soziologin, die Alison Pau, hat das vor ein paar Wochen publiziert. Sie hat 80 Interviews geführt, lange Interviews mit Familienmitgliedern von 80 verschiedenen Familien. Und herausgefunden, die Vereinigten Staaten von Amerika sind so gebaut, dass die Arbeitnehmenden kein Problem damit haben, mit der Bindungsstärke ihrer Arbeitgeber, die immer weniger wird, zurechtzukommen. Also die rechnen nicht damit, dass der Arbeitgeber dich behält. Die rechnen damit, die tauschen mich aus, wenn sie mich nicht mehr brauchen. Gleichzeitig wollen sie aber in der Familie die Stabilität haben und ziehen zwischen die böse Arbeitswelt, die den Menschen mehr und mehr abverlangt, weniger und weniger Sicherheit gibt, einen moralischen Schutzwall, eine Moral Wall ein, die die Familie vor diesen Dingen schützen soll. Und das ist schon interessant, weil sie dann gleichzeitig in zwei Wertekosmen zu Hause sind. Auf der einen Seite in einem romantischen Wertekosmos der Stabilität und Familienleben und auf der anderen Seite in einem flexiblen Wertekosmos. Und das muss man sich schon überlegen, diese Asymmetrie, wenn wir manche Menschen bewundern, weil sie einen internationalen Lebenslauf haben. Die waren dort und die waren da und dann waren sie hier. Abgesehen davon, dass es ökologisch immer seine Kosten hat, diese Geschichte, ist es auch so, wer zahlt denn dafür die Rechnung? Kennen Sie Gunnar und Alva Myrdal? Nicken, richtige Antwort, nicken. Der Gunnar Myrdal hat 1974 einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, berühmter schwedischer Ökonom. Und seine Ehefrau Alva hat 1982 den Friedensnobelpreis bekommen. Und ich habe immer gedacht, solche Eltern möchte ich haben. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Jan Myrdal, Eine Kindheit in Schweden. Und da schreibt er, meine Eltern waren schwer beschäftigt, Nobelpreise einzuheimsen und ich war verwahrlost alleine zu Hause. Und das ist Gunnar Myrdal, klingender Name, Alva Myrdal, klingender Name. Lies einmal das Buch von Jan Myrdal, ganz ähnlich Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes, berühmte Frau, berühmtes Buch. Lies einmal das Buch von Martin Miller über seine Kindheit und seine Mutter. Und das ist eine zweite Asymmetrie. Diejenigen, die in der Arbeitswelt relativ gut dastehen, sind nicht unbedingt diejenigen, die in der Familienwelt sehr gut dastehen, beziehungsweise du hast unterschiedliche Maßstäbe. Damit du es in der Arbeitswelt sehr weit bringst, brauchst du vielleicht ein anderes Set an Tugenden als in der Familienwelt. Jetzt nicht so sehr in Oberösterreich, aber in London ist es schon so, damit du in einer Bank relativ hoch kommen kannst, musst du das haben, was man einen ausgeprägten Arschlochfaktor nennt, so einen Asshole-Faktor. Du gehst über Leichen und so und dann kommst du irgendwie, weil die Leute MBAs machen, irgendwer blieb da zu Hause und ist nicht mit. Anyway, zweite Asymmetrie, Arbeitswelt und Familienwelt und die Tendenz ist ja eher steigend, dass sich das stärker auseinanderdividiert von den Anforderungen der unsicher werdenden, mit Kontingenzen zurechtkommen müssenden Arbeitswelt. Dritte Asymmetrie, die Asymmetrie zwischen Networks of Care und Ein-Personen-Haushalten. Wir brauchen immer stärker werdende Networks of Care, wenn wir pflegebedürftig sind, weil der Staat wird sich sukzessive zurückziehen. aus dieser Rundumversorgung. Und die Asymmetrie entsteht dadurch, dass du gleichzeitig, die OECD hat so eine Studie gemacht, Familie 2013, einen steigenden Anteil an Ein-Personen-Haushalten hast. Das heißt, das Bedürfnis nach einem Netzwerk, einem Sicherungsnetzwerk, einem informellen steigt und die Zahl der Ein-Personen-Haushalte, die sich das alles organisieren müssen, steigt ebenso. Dritte Asymmetrie. Eine vierte Asymmetrie, die Zukunft der Sicherungssysteme und die Fertilitätsrate. Zukunft der Sicherungssysteme heißt, falls es die Politik nicht schon ab und zu angedeutet hat, das Pensionssystem, also schön langsam, schön langsam. Also viel zu spät, aber schön langsam. Sicherungssysteme werden reduziert werden. Der Wohlfahrtsstaat wird nicht ausgebaut werden. Realistisch, er wird rückgebaut werden. Okay? Tendenz steigend in der Rückbaurate. Oberösterreich langsam als anderswo, aber es wird rückgebaut werden. Und gleichzeitig Fertilitätsrate unter der Nettoreproduktionsrate von 100%, wie Sie natürlich wissen. So 1,4 im Schnitt oder so. Und da hast du auch jetzt so eine Geschichte, wer zahlt denn das Sicherungssystem der Zukunft? Wer zahlt und so? Wir werden ja auch älter und so. Das waren vier Asymmetrien. Haben Sie das noch? Sind Sie ein nettes Publikum oder eher so gelangweilt? Also die vier Asymmetrien waren, erstens was war denn die erste Asymmetrie? Ich habe es wieder vergessen, die erste Asymmetrie. Großartig, großartig. Ich kenne es vom Unterrichten. Wenn man so tut, als hätten wir es vergessen, kommen so hilfsbereite Menschen einem zu Hilfe, dann merken die sich auch besser. Also das war diese Geschichte mit Adoleszenz und dem verzögerten Erwachsenwerden. Arbeitswelt, Familienwelt war das zweite. Networks of Care und Ein-Personen-Haushalte steigend. Das dritte und das vierte, die Asymmetrie zwischen Sicherungssystemen, die zurückgefahren werden, und Fertilitätsrate, wo du deine eigenen Kinder nicht mehr hast, als diejenigen, die sich im Alter irgendwie um dich kümmern werden. Fünfte Asymmetrie, die ich sage einmal, Ausländerskepsis und der steigende Migrationsanteil beziehungsweise auch Migrationsbedarf, um die Fertilitätsgeschichte aufzufangen. Das ist eine Asymmetrie, weil wenn du nicht, ich erwähne das jetzt gar nicht mehr, aber das ist auch politisch unglaublich viel Sprengstoff in dieser Asymmetrie, wie die beiden letzten Landtagswahlen gezeigt haben. Also es ist Asymmetrie zwischen Ausländerskepsis, formuliere ich sehr höflich und vornehm, und Migrationsanteil, wachsen werdender Anteil und auch wachsen werdender Bedarf. Sechste Asymmetrie, die Asymmetrie zwischen Belastungen für die seelische Gesundheit und die Asymmetrie zwischen steigenden Problemen von Mental Health. Die Menschen müssen heute immer mehr aushalten. Das hat auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, das hat auch was mit Drücken zu tun, mit Erwartungen zu tun, mit Reizen zu tun, müssen immer mehr aushalten. Das heißt, du musst immer eine robustere psychische Konstitution haben, um diesem Druck standzuhalten, weil sich die Außendinge so entwickeln. Und gleichzeitig, und das ist die Asymmetrie, steigen die Mental Health Issues. Und bis 2030 wird das noch mehr werden. Tendenz steigend, Menschen mit Problemen der psychischen Gesundheit. Das ist eine sehr ernstzunehmende Asymmetrie. Und schließlich siebtens, die Asymmetrie zwischen individueller Diversifizierung und träger institutioneller Response. Das heißt, auf der Ebene der Lebenswelt hast du ganz viele verschiedene Formen, wie Menschen miteinander und gegeneinander und umeinander leben, und Patchwork und Doppelpatchwork und Triple-Patchwork. Ich habe mal einen Freund in den USA getroffen und gefragt, der war so, wie alt war er damals? Schwer zu schätzen, so zwischen 25 und 65, so irgendwo so. Und dann habe ich gefragt, er hat 9 Geschwister. Dann habe ich gefragt, und sind die alle verheiratet? Und er sagte, yes, the first round. Also quasi, jetzt haben alle, das hat der Jüngste auch das erste Mal geheiratet, und jetzt beginnt der zweite und der dritte zu bröckeln, dann kommt die zweite Ehe und dann so halt. Und da hast du eine Diversifizierung. Und gleichzeitig beobachtet man, dass die Institutionen sich schwer tun, diese Diversifikation unterzubringen. Und es ist ja, es hat sich nach wie vor noch nicht herumgesprochen, dass wir 9 Wochen Sommerferien haben. 9 Wochen Sommerferien. Ich meine, wisst ihr, was das heißt? 9 Wochen sind wir abgesehen, das ist viel zu lang für die Kinder, wenn beide irgendwie und so weiter. Aber das ist so eine Geschichte, die Asymmetrie, dass die Institutionen wohl beraten sind, sich die Flexibilität ihrer Responses im Lichte dieser Flexibilisierungs- und Diversifikationstendenzen anzuschauen. Und wenn ich mir diese 7 Asymmetrien vor Augen führe, folgen daraus zumindest 3 Dinge. Erstens, Entscheidungen. Du musst Entscheidungen treffen. Wenn Arbeitswelt und Familienwelt auseinanderdriften, dann musst du Entscheidungen treffen, auch in Bezug auf Kompromisse, in Bezug auf Prioritäten. Zweitens, Selbstsorge wird zusehends wichtiger werden. Die Selbstsorge, Stichwort Einpersonenhaushalte, Stichwort Mental Health Issues, Stichwort Rückbau des Wohlfahrtsstaates und der Sicherungssysteme. Und drittens, Infrastruktur muss unterstützend, aber wählbar unterstützend sein. Menschen brauchen mehr und mehr flexible Unterstützungssysteme, die ihnen auf Abruf zur Verfügung stehen. Und das ist nicht immer die Idee einer feststehenden Institution. Ich bin ja katholisch. Und das ist auch ein Ringen um das Familienbild in der katholischen Kirche. Und die Antwort, ich weiß schon, die Kirche ist nicht nur eine Institution, aber sie hat auch eine institutionelle Gestalt. Die Antwort einer Institution auf diese Diversifizierung, das sind zumindest drei Konsequenzen. Das ist mein erster Punkt, Asymmetrien mit Makrotrends. Und am schönsten, finde ich, hat das die OECD-Studie gezeigt. Eine UNO-Studie gibt es auch über Familie 2050, die diese Megatrends sich anschauen. Und in Österreich ist es meistens so, es kommt auch ein bisschen menschlicher, ein bisschen wurstiger, ein bisschen langsamer, aber es kommt irgendwie auch bei uns. Kleine Zwischenbemerkung, wie wichtig Familie ist oder wie viel Familie auch kaputt machen kann. Sally Morgan hat das, was Familie sein soll, in ihrer Autobiografie allein im Titel zusammengefasst. Und dieser Titel lautet My Place, My Place, mein Platz, meine Heimat, mein Zuhause. Und die Sally Morgan, Jahrgang 1954, ist eine australische Künstlerin. Und ihr Vater ist aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt mit einem Post-Traumatic Stress Disorder, hat dann überhaupt nicht mehr gearbeitet, nur mehr getrunken, Domestic Violence, Kinder geschlagen. Und sie war dann eigentlich sehr froh, als ihr Vater gestorben ist. Sie war, was wird sie gewesen sein, 12 oder so? Nein, noch kleiner, wie auch immer. Und dann hat sie sich schon gefragt, als sie von ihrer Großmutter und der Mutter zusammen mit den drei Geschwistern großgezogen wurde, bin ich anders als die anderen? Meine Hautfarbe ist ein bisschen dunkler als die meiner Klassenkollegen und Kolleginnen. Bin ich anders? Und die Mutter hat das immer gesagt, nein, wir sind ganz, ganz normal, ganz normal. Und dann ist sie gekommen von der Schule und gefragt, Mama, woher sind wir eigentlich ursprünglich? Typische australische Frage, woher sind wir eigentlich ursprünglich? Und die Mutter hat gesagt, wer will das wissen? Na, die Klassenkollegen. Tell them we are from India. Sag ihnen, wir sind aus Indien. Weil Indien ist weit genug weg, dass man es nicht nachprüfen kann. Und exotisch, dass man sich nicht schämen muss. Also sag ihnen, wir sind aus Indien. Das erklärt die ein bisschen dunklere Hautfarbe und so weiter. Und dann hat sich, als sie 15 war, herausgestellt, sie ist eigentlich Aboriginal. Australische Ureinwohner, Ureinwohnerinnen, das hat man immer schamhaft unter den Teppich gekehrt. Und sie sagte, solange sie das nicht gewusst hat, hat sie sich immer innerlich zerrissen gefühlt und ihren Platz nicht gefunden. Und das ist für mich, wenn ich eine Antwort in einem Satz geben müsste, wofür steht Familie, Menschen zu finden, ihren Platz, sorry, Menschen zu helfen, ihren Platz zu finden. Ihren Platz zu finden. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was John Rawls und Michael Walzer gemeint haben, mit der Unersetzbarkeit der Familie. In einer Familie findest du einen Spielraum, wo du Fehler machen kannst. Du musst nicht ständig deine Existenz rechtfertigen. Da bist du zu Hause, hast einen Platz, wo du keine Rolle spielen musst. Bronnie Ware hat ja vor ein paar Jahren dieses Buch herausgebracht, was Sterbende am meisten bedauern. Und da war einer der fünf Punkte, ich bedauere rückblickend, dass ich nicht den Mut hatte, die Person zu sein, die ich bin. Ich habe eine Rolle gespielt, ich habe eine Maske getragen. Und die große Sehnsucht nach Menschen, einen Ort zu haben, wo sie diese Rolle nicht spielen müssen. Sally Morgan, letzter Satz zu dieser Zwischenbemerkung, beschreibt sehr schön, was Familie im Innersten eigentlich schaffen soll. Und das ist eines meiner Lieblingswörter der deutschen Sprache, nämlich Geborgenheit. Das ist ein tolles Wort, wurde 2004 zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt von einer deutschen Akademie, hinter dem Wort Kleinod, eine Geschichte. Geborgenheit. Geborgenheit hängt etymologisch mit Bergen und Verbergen zusammen. Das heißt, Geborgenheit ist ein Zustand, wo du etwas in Sicherheit bringst, du birgst etwas, aber auch vor anderen schützt, vor Eindringlingen schützt, vor neugierigen Blicken schützt, du verbirgst es auch. Das ist Geborgenheit. Und das hat für mich damit zu tun, einen Platz zu haben, auch physisch, einen Platz zu haben, wo du sein kannst. Fußnote. Mein Kollege Toni Bucher hat Studien gemacht über Kindheitsglück. Welche Kindheit Kinder als glücklich empfinden. Und da ist herausgekommen, ein ganz wichtiger Faktor neben der Freundschaft, neben Qualitätszeit mit den Eltern, ist es, einen eigenen Raum zu haben. Und wenn schon nicht ein eigenes Zimmer, so einen eigenen Schreibtisch, einen eigenen Kasten, das ist meins, da kann ich zusperren, da stirlt niemand nach. Also Geborgenheit hat auch mit diesem physischen Raum zu tun, Punkt 1. Punkt 2, Geborgenheit hat damit zu tun, dass du in einem Beziehungsnetz stehst, wo man an deinem Wohl Befinden Interesse hat. Ja? Es gibt von der Eva Kittey eine schöne Definition von care, to care for a person, Doppelpunkt, responding to this person's needs by recognizing her self-determined ends. Also du kümmerst dich um eine Person, indem du ihre Bedürfnisse erfüllst unter Berücksichtigung der von ihr selbst gesteckten Ziele. Das ist auch bei Kindern sehr wichtig. Ich war am 17. März in London in der Farmer Street bei Iswitten eingeladen zum Essen. Und der 17. März ist der St. Patrick's Day. Und es war in der Fastenzeit. Und in der Fastenzeit trinke ich keinen Alkohol. Und caring heißt, dass sie sehen einen blassen Österreicher, der jede Menge Guinness bräuchte, aber sagen, naja, selbst determined ends, wenn er nicht will, dann wollen wir das respektieren. Caring. Und Geborgenheit hat diese Dimension von Beziehungen, die diese Qualität des Caring haben. Man freut sich am Blühen eines anderen, darauf komme ich dann noch. Und drittens, Geborgenheit hat damit zu tun, du kannst die Person sein, die du bist, identitätsstiftend, identitätsstärkend, du musst keine Rolle spielen. Das ist, in der Familie ist das schon so befreiend, wenn man, wie soll ich sagen, sich nicht so vorbereiten muss auf die Frühstückskonversation wie auf einen Vortrag in Linz. Also nichts gegen Vorträge in Linz, aber da sagst du halt, was dir gerade einfällt. Je älter die Kinder werden, desto mehr überlegst du dir das natürlich, muss man auch sagen. Weil und so. Aber das ist Geborgenheit. Und Ende meiner Zwischenbemerkung, Familie steht für diesen wunderschönen Begriff, Geborgenheit zu schaffen, mit einer Raumdimension, einer Beziehungsdimension und einer Identitätsdimension. Damit Punkt 2. Okay. Erstens Asymmetrien, 7 Stück, mit den Konsequenzen, man muss sich entscheiden, man muss Selbstsorge, Kultur entwickeln und die Institutionen müssen Infrastruktur bieten, die unterstützend ist, aber flexibel. Und dann die Zwischenbemerkung über Geborgenheit und Sally Morgans Suche nach ihrem Ort. Punkt 2, 3 Prioritäten für Familien in der Zukunft. Ich werde 3 nennen, weil man muss ja irgendwo anfangen und auch wieder aufhören. Erstens, Good Parenting. Zweitens Deep Intimacy und drittens Warm Modern Care. Erstens Good Parenting. Es gibt kein gescheites deutsches Wort für Parenting. Herumeltern. Also so die Kinder niedereltern. Ich weiß nicht, was man im Deutschen sagt. Aber die Jane Waldvogel hat gezeigt, wenn du dich entscheiden müsstest für einen Punkt, wo du die Familienförderung ansetzt, dann muss es die Rolle derjenigen sein, die Elterndienste verrichten. Good Parenting. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht auch wichtig sind, aber die Rolle der Eltern oder elternähnlichen Personen ist das Entscheidende, wo Eltern gewisse Fähigkeiten brauchen, gewisse Ressourcen brauchen und auch eine gewisse Qualität in der Art, wie sie mit dem Kind umgehen. Das würde für ein Familienreferat heißen, überlege dir, wo du dieses Good Parenting stützen kannst. Sehr oft ist es eine Frage von, ich weiß gar nicht das. Man Kinder so ernähren kann. Kochen zum Beispiel. Also ich weiß gar nicht, dass man mit wenig Geld gut kochen kann. Das hat aber was mit Good Parenting zu tun. Ich wusste gar nicht, dass man die Kinder so schlagen kann, dass sie dabei ihre Würde behalten. Papst Franziskus. Das ist so gut. Ich mag Papst Franziskus, aber das war blöd, finde ich. Aber andere Geschichte. Skills. Welche Fähigkeiten brauchen Eltern? Und eine Fähigkeit ist natürlich schon, die zuschauen zu können, wie das Kind sich anders bewegt, als du dir das vorgestellt hast. Das ist eine Skill. Und manche Leute werden da ganz nervös. Also wir haben mal eine Erbtante gehabt, die sich später als nicht erblassend herausgestellt hat. Und da sind wir öfter hingegangen mit den Kindern. Und die hat im Wohnzimmer so viele so Keramik-Klumpert-Figuren gehabt. Also ganz vollgestopft. Und dann zu den Kindern immer gesagt, nein und nein, dann geh nicht hin. Und blöd halt, nicht? Weil mich hat das nervös gemacht, weil Erblasserinnen und kaputte Scherben sind nicht so gut. Und es ist dann unsere Schuld, wenn wir Kinder immer wieder in Situationen bringen, wo sie sich nicht kindgemäß verhalten dürfen. Es ist meine Schuld als Eltern, wenn ich mit den Kindern, was weiß ich, zu Fuß durch London spaziere und sage, und jetzt gehen wir über die Straße, ohne zu schauen. Es ist meine Schuld, wenn ich sie in Kontexte bringe, wo sie am besten ins Wachkoma fallen müssten, um den Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Und das hat was mit Parenting Skills zu tun. Also erster Punkt, Good Parenting, wenn es eine Priorität gibt, nach Jane Waldvogel, ist es das Good Parenting, das Ausfüllen der Elternrolle. Das Ausfüllen der Elternrolle. Dazu ein zweiter Gedanke. Der Michael Parker hat den schönen Begriff geprägt, Implicit Learning, implizites Lernen. Und hat folgende Einsicht gehabt, auch mit einigen empirischen Studien untermalt. Kinder lernen am besten, am meisten, am tiefsten und am einfachsten in Situationen, die nicht offiziell den Status Lernsituation haben. Deswegen sind Vorträge so für die Würst. Schule. Die Kinder gehen in die Schule hinein und da steht ganz groß drauf Schule. Das ist ungeschickt. Also besser wäre, wenn irgendwie Unterhaltungszentrum stehen würde. Aber die Kinder lernen am meisten Situationen, wo sie lernen, ohne zu merken, dass sie lernen. Und seine Beispiele sind Roadtrips. Nimm deine Kinder mit auf einen Roadtrip. Ich bin letztes Jahr mit meinem damals 12-jährigen Sohn nach St. Jakob im Defferingtal gefahren. Und unterwegs alle möglichen Abenteuer und Bären haben wir erlegt und na, haben wir nicht. Aber so Roadtrip, du hast Probleme und die musst du lösen. Und Implicit Learning heißt, du versuchst jetzt nicht dem Kind was beizubringen, sondern du musst das Problem lösen. Also wenn es Benzin aus ist, du musst das Problem lösen. Da lernt das Kind am leichtesten und am meisten. Das ist Good Parenting. Und es lernt in solchen Situationen am meisten dann, wenn du nicht deswegen so handelst, wie du handelst, weil du dem Kind ein Vorbild geben möchtest, sondern weil du so bist. Sehr oft handeln wir ja so pädagogisch wertvoll, weil wir dem Kind ein Vorbild sein wollen. Aber das ist bei den Menschen, die nicht wirklich nett sind, die müssen halt so tun, als wären sie nett. Und das ist aber, am meisten lernst du, wenn du eh nett bist. Das ist Implicit Learning. Also Good Parenting, erster Punkt. Jane Waldvogel, Parental Resources, Parental Skills und Quality of Parenting. Zweiter Punkt, Implicit Learning. Dritter Punkt dazu, zum Good Parenting. Es gibt das Phänomen, das in Deutschland Lutz Wieser beobachtet hat, das Phänomen der erschöpften Familien. Die erschöpfte Familie. Das sind Familien, wo die Eltern in der Früh nicht mehr aufstehen, um die Kinder in die Schule zu bringen. Das sind Familien, wo die Eltern die Post nicht mehr öffnen. Das sind Familien, wo die Eltern die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die sind erschöpft. Und das ist natürlich das Gegenteil von Good Parenting, wenn die Eltern aus verschiedenen Gründen, und das hat auch sehr viel mit psychischer Gesundheit zu tun, dem Alltag nicht mehr gewachsen sind. Und das ist ein Punkt, wo du natürlich weißt, da ist Feuer am Dach, wenn ein Kind aus einer potenziell exhausted Family kommt, aus einer potenziell erschöpften Familie, wo der Alltag nicht mehr funktioniert. Weil es ist ja schon so, ich weiß nicht, ob meine Frau und ich immer tapfer um 5:45 aufstehen würden, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen müssten. Ich weiß es nicht. Aber da ist schon so ein Punkt, und wenn du dir sagst, na, sollen sie halt oder sollen sie nicht, das ist so ein kleiner Schritt in Richtung erschöpfte Familie. Ist verständlich. Und das ist so ein Lackmustest für, ist der Alltag, funktioniert der Alltag noch? Und ein viertes und letztes Moment zum Good Parenting, was in der Zukunft wahrscheinlich ein wichtiger werdendes Thema ist, ist das Thema Familienresilienz. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist die Fähigkeit, unter widrigen Umständen blühen und gedeihen zu können. Und das gibt es für Betriebe, Betriebsresilienz, das gibt es auch für Familien, die Forschung, Familienresilienzforschung. Und da zeigt sich immer wieder, eine Familie ist angesichts dieser Drücke und dieser Stresssituationen, die durch die genannten Asymmetrien erzeugt werden, widerstandsfähig, wenn die Familie auch einen Außenradius hat, wenn sie Kontakte nach außen pflegt, wenn sie sich nicht abschottet. Es ist kein Zeichen von Widerstandskraft, wenn du dich abschottest, im eigenen Saft schmorst. Es ist ein Zeichen von Widerstandskraft der Familie, wenn die Familie einen Kontrollsinn aktiviert. Kontrollsinn heißt, ich bewundere unseren Rektor in Salzburg, Heinrich Schmiedinger, der muss sich ja mit dem Budget herumschlagen. Und dem Wirtschafts-, wie heißt der jetzt, Wissenschafts-Dingsbumsminister, und sagt trotzdem tapfer, das Budget ist knapp, aber man kann damit gestalten. Das ist ein Kontrollsinn. Weil wenn du den Kindern vermittelst, wir haben kein Geld und können überhaupt nur mehr reagieren und nicht agieren, sinkt die Widerstandskraft der Familie, Kontrollsinn. So quasi, ja, das Geld ist knapp, aber wir können immer noch entscheiden, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts. Und drittens, Familienresilienz wird gestärkt durch einen Sinn für die Richtung, in die du dich bewegen willst. Da gibt es sehr schöne Studien von James Elder, der hat sich Akademikerfamilien nach der großen Depression 1929 angeschaut und herausgefunden, die taten sich weniger schwer, sich zu erfangen ökonomisch, weil sie wussten, da gehören wir hin. Wir sind jetzt verarmt, aber wir sind an sich Mittelklasse. Da kommen, wollen wir wieder hin, einen Richtungssinn. Oder diese zum Teil sehr tragischen Studien, Asian Immigrants in den USA zu vergleichen mit African Americans. Und sehr viele, also überproportional von den Prozentsätzen her, asiatische Einwanderungsfamilien schaffen es in einer Generation von einer ärmlichen Einwandererschicht in die Mittelklasse, weil sie in die Bildung der Kinder investieren, weil sie Opfer bringen, weil sie langfristige Ziele haben. Das hat etwas, was mit Richtungssinn zu tun. Und das ist ein Thema mit Good Parenting, Familienresilienz aufzubauen. Und da wäre eine Anregung um 19.48 Uhr, eine Anregung, Bruno Frey und Emil Inauen haben eine größere Studie gemacht über den wirtschaftlichen Erfolg von Benediktinerklöstern. Die haben 134 Benediktinerklöster angeschaut, aus ökonomischer Sicht, und waren beeindruckt, wie erfolgreich ökonomisch und wie widerstandskräftig als Betrieb diese Klöster waren. Und haben das zurückgeführt auf Good Governance. Und ich würde Sie nur einladen, es wäre ein tolles Dissertationsthema. Good Governance hat sehr viel mit Good Parenting zu tun. Und Good Governance im Benediktinerkloster heißt, die Aufgaben werden verteilt. Externe Kontrolle ist erwünscht, alle 5 Jahre Visitation von außen. Mitspracherechte aller Beteiligten. Ja? Eine klare Wertehaltung, die Regula ist ja nicht eine Hausordnung, sondern so eine Wertehaltung, die man lernen kann. Und ein ganz klares, nicht materielles Ziel. Und das hat, wie ich finde, sehr viel mit Good Parenting zu tun, da es ja auch bestimmte Parallelen zwischen einer guten Familie und einem guten Kloster gibt, weil beides Einrichtungen sein sollen, die als Gemeinschaft funktionieren sollten, aber die einzelne Person in ihrem Blühen begleiten mögen. Das war mein erster Punkt, Good Parenting. Also die Frage, 3 Prioritäten. Erste Priorität, wenn du einen Punkt nennen müsstest, wo du einsetzen oder ansetzen wolltest, dann beim Good Parenting, Jane Waldvogel, wie gesagt, die Idee von Implicit Learning, die Frage, wie kannst du erschöpfte Familien vermeiden, und die Frage nach Familienresilienzstärkung, wo ich in diese schöne Studie von Frey und Inauen kurz erwähnt habe. Zweiter Begriff bei den Prioritäten, Good Parenting, zweitens Deep Intimacy. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Intimität, das ist schon ganz gut. Aber Intimacy ist noch ein bisschen mehr dieses Vertrautsein miteinander. Vertrautsein. Eine Caritas-Mitarbeiterin aus Graz hat mir das einmal erzählt, dass sie neulich einen Handwerker zu Hause hatte und die hatten so eine neue Dämmwolle einbauen lassen. Und der hat das mit bloßen Händen angegriffen. Und sie hat gesagt, das ist ja, wie machen sie denn das? Das ist ja unglaublich. Und der hat gesagt, ah, da bin ich schon intim dagegen. Ja, also Deep Intimacy. Erster Punkt. Eva Illutz hat den Begriff kalte Intimitäten geprägt und von emotionalem Kapitalismus gesprochen in folgendem Sinne. Der Kapitalismus hat uns beigebracht, aus allem irgendwas herauszumelken. Auch aus unseren Gefühlen. Wir investieren Gefühle in jemanden. Man spricht ja auch so. Man beurteilt Partnerschaften mehr und mehr nach diesem Input-Output-Modell. Was investiere ich und was kriege ich raus? Und wenn die Balance nicht mehr gegeben ist, dann sagt man Tschüss. Und dann entwickelt sich zwar etwas wie Nähe, aber auf eine kalte Weise, wo ein Businessgeist auch im Schlafzimmer, gerade im Schlafzimmer, also auch in den 4 Wänden der Familie am Werke ist. Ist das verständlich? Sie müssen nicht teilen die These, aber das ist die These. Also, dass auch Emotionen im Kapitalismus, die für Intimitäten sehr wichtig sind, wie ich mir als Philosoph habe sagen lassen, dass diese Emotionen einem kapitalistischen Business-Mind unterworfen werden. Jetzt können Sie sich fragen, warum ist dann Deep Intimacy so wichtig? Weil das die Familie zusammenhält. Familie als Ort der Geborgenheit, da ist das eigentlich der Schlüssel. Wie definiert man Intimacy? Wollen Sie eine Definition hören? Nicht? Wollen Sie keine Definition hören? Ist Ihnen wurscht, oder? Sie haben bisher gut gelebt ohne Definition, jetzt würden Sie auch ohne. Also eine schöne Definition, weil Sie es doch hören wollten. Intimacy, privileged access to another person's attention, trust and information, all of which would damage the person if made widely available to others. Also wenn Sie mitschreiben würden, hätten Sie es jetzt. Also Intimität heißt, du hast einen privilegierten Zugang zur Aufmerksamkeit, dem Vertrauen und den Informationen einer Person, wobei all das, Aufmerksamkeit, Vertrauen, Informationen, die Person beschädigen würden, wenn man das einer großen Öffentlichkeit kundtut. Das ist Intimität. Und das ist ja, der Jürgen Habermas hat 2004 beim Kyoto-Preisverleihung gesagt, wir leben in einer Welt, wo öffentlich und privat vertauscht werden. Das, was öffentlich ist, wird mehr und mehr privatisiert, hinter verschlossenen Türen werden High-Level-Negotiations abgehandelt. Und was eigentlich privat ist, kommt in die Öffentlichkeit. Paris Hilton und Justin Bieber und, ja, Lugner. Oh, das wird ja gefilmt. Ah, wie auch immer. Genau. Also es gibt Menschen, über die wir mehr wissen, als wir je wissen wollten. Und das ist so dieser Punkt. Intimität ist etwas Schützenswertes. Und dazu braucht es den Aufbau einer Lebenswelt. Eine der wichtigsten Funktionen von Familie ist, vor allem auch in Zukunft, wo diese Intimacy vielleicht noch mehr gefährdet ist, der Aufbau einer Lebenswelt. Eine Lebenswelt heißt, du hast da Ordnung. Lebenswelt heißt, du baust etwas Besonderes auf, wo jedes Detail eine Rolle spielt und wo eine Gemeinschaft entsteht, die über geteilte Erinnerungen verfügt. Partikularität. Familien teilen Erinnerungen. Und du baust Familienleben auch dadurch auf, dass du gemeinsame Erlebnisse hast, Erfahrungen machst und dich daran erinnern kannst. Lebenswelt baust du drittens auf dadurch, dass sich Menschen umeinander kümmern, so dass sie Freude am Blühen der anderen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, ich meine, der Jörg Haider hat sich nicht so gefreut, wie der Strache zu blühen begonnen hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass Lehrer sich freuen, wenn Schüler zu blühen beginnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Eltern sich freuen, wenn die Kinder zu blühen beginnen. Aber das ist die Idee einer Familie. Generativität, du freust dich ehrlich am Blühen von jemand anderem. Und so baust du eine Lebenswelt aus und dadurch entsteht Intimität im selbstverständlichen Miteinander, in einer gewissen reduzierten Schamschwelle, in einer gewissen erhöhten Vertrauensquote. So entsteht eine Lebenswelt und Intimität. Und dazu brauchst du einen Ort, das hat sehr viel mit Housing zu tun, Wohnen, Zeiten, das hat sehr viel mit Arbeitgebern zu tun und du brauchst auch eine Sprache. Du brauchst eine Sprache. Und das ist vielleicht etwas, wo unsere Bildungsinstitutionen familienstärkend wirken könnten, 10 Minuten vor Ende meiner Redezeit, Erziehung, also familienstärkend wirken könnten, wenn sie eine Sprache zum Ausdruck dieser Intimität anbieten könnten. Weil Liebesbriefe sind nicht mehr das, was sie einmal waren, wenn Sie schauen, wie die Autobiografien heute ausschauen. Das ist das Zweite. Good Parenting, Deep Intimacy. Das Dritte als Priorität für Familienpolitik der Zukunft oder Familie der Zukunft, Warm Modern Care. Warme, moderne Sorge, Pflege. Die Arlie Hochschild hat folgende Unterscheidung eingeführt. Es gibt traditionell warme Sorge. Also die Großmutter, die in der Küche sich um die kleinen Kinder kümmert, während die Eltern das Feld bestellen. Und die ist mütterlich und die ist freundlich. Traditionell warm. Dann gibt es traditionell kalt, Waisenhäuser in Irland in den 50er Jahren, das muss schauderhaft gewesen sein. Und dann gibt es modern kalt. Modern kalt, professionell und jeder Raum schaut gleich aus und man schaut dich nicht an, während man dich wickelt und wäscht. Und sie sagt, was fehlt, ist warme, moderne Care. Schon modern mit Professionalisierung und allem, aber eben auf die warme und nicht auf die kalte Art. Und das scheint mir eine Herausforderung der Zukunft zu sein, Warm Modern Care bereitstellen zu können und steht unter folgender Herausforderung. Wir beobachten eine extensive und eine intensive Professionalisierung. Extensiv heißt Professionalisierung in mehr und mehr Lebensbereichen. Schon. Intensiv heißt eine tiefergehende Professionalisierung. Und man muss sich nur überlegen, bei allem Respekt vor Professionalisierung, was sind die Konsequenzen von Professionalisierung? Eine Konsequenz ist, man schafft Standards der Vergleichbarkeit. Das ist, je nachdem, wo man philosophisch steht, etwas, was wünschenswert sein kann. Zweitens, man schafft Standards der Überprüfbarkeit durch die Vergleichbarkeit. Drittens, man schafft Standards der Exzellenz und geht nicht irgendwie wurstig vor, sondern hat eine Methode. Das ist durchaus positiv bei der Professionalisierung. Negativ ist, dass Professionalisierung und Bürokratisierung Hand in Hand gehen. seit wir die Schrift erfunden haben, lässt sich das nicht mehr trennen, Curricula und standardisierte Lernprogramme und standardisierte Dokumentation. Und zweitens, dass Professionalisierung auch dazu führt, dass Menschen an ihrem eigenen Urteilsvermögen mehr und mehr Zweifel und Kompetenzen abgeben. Also ich war öfter auf Missionsstationen in Afrika und da musst du selber alles machen. Du kannst nicht einen Installateur holen und du kannst nicht eine Tischlerin holen. Du musst das selber machen, sonst geschieht's nicht. Und in dem Moment, wo du Professionelle hast, kannst du das delegieren. Und ich gebe nur zu bedenken, ganz vorsichtig, wenn sich auch der Bereich der Familie einer stärker werdenden Professionalisierung unterwirft, was das für Konsequenzen hat, und ob die alle gleichermaßen wünschenswert sind. Oder ob es nicht in bestimmten Bereichen auch sinnvoll wäre, über einen sanften Rückbau der Professionalisierung nachzudenken. Sanfter Rückbau nachzudenken, weil es Kosten gibt, die mit Professionalisierung entstehen. Und diese Kosten gehen weniger in Richtung Warm Modern Care als in Richtung Cold Modern Care. Eine zweite Herausforderung für diese Idee einer Warm Modern Care ist das, was man Kulturen der Rechenschaftspflichtigkeit genannt hat. Viele Institutionen sehen sich wachsendem Misstrauen ausgesetzt. Ein Krankenhaus, eine Schule, ein Finanzamt. Und die Institutionen reagieren dadurch, dass sie Kulturen der Rechenschaftspflichtigkeit schaffen. Und das ist an sich verständlich. Accountability heißt, es muss klar sein, wer wem gegenüber wofür Verantwortung trägt. Da braucht es dann Dokumentation, Monitoring. Dokumentation des Monitoring, Evaluation des Monitoring, Monitoring der Evaluation und so weiter. Die Gefahr bei dieser Culture of Accountability ist zu glauben, dass du dadurch das Vertrauen zurückgewinnst, dass du mehr und mehr Formen der Institutionalisierung schaffst. Und das geht stärker in Richtung Cold Modern Care als in Richtung einer Institution, wo der einzelne Mensch noch Urteilskraft hat und einen großen Ermessensspielraum. Sehen Sie, das ist ein langweiliger Punkt, aber nicht ungravierend. Wenn die Institutionen flexibel antworten müssen auf die immer breiter werdenden Spektren und Szenarien des Familienlebens, dann können sie sich eine rigide Culture of Accountability, die Standardverfahren hat, weniger und weniger leisten. Eine Konsequenz ist, dass die einzelne Person, Bedienstete, Beamtin, Beamte, einen größeren Ermessensspielraum braucht. Aber die Tendenz geht nicht in diese Richtung. Und das macht diese Herausforderung von Warm Modern Care, wie ich glaube, zu einer ernsthaften Herausforderung 5 Minuten vor Ende meiner Redezeit. Und da würde ich an unserer Stelle investieren. Das war mein zweiter Punkt. 3 Prioritäten, Familie der Zukunft. Good Parenting, Deep Intimacy, wo wir Räume, Zeiten, aber auch eine Sprache brauchen und Warm Modern Care, wo Menschen als Menschen mit anderen Menschen arbeiten, durchaus professionell sind, das macht ja das Modern aus bei der Care, aber einen Ermessensspielraum haben, wo sie es nicht, wissen Sie, wie viel wir tun, damit wir sagen können, wir hätten es getan. Bürokratieforschung, das ist ein ganz massiver Punkt. Wie viel wir deswegen tun, dass wir sagen können, wir haben es getan, obwohl keiner dran geglaubt hat. Und wir machen in London unsere Studierendenevaluationen und wir machen das nur, dass wir sagen können, wir haben es gemacht, aber es geschieht überhaupt nichts damit. Nur in Klammern. Und das ist eine Herausforderung. Dritter und letzter Punkt, 5 Minuten vor Schluss. Ich höre ganz pünktlich auf, weil mich die Moderatorin schon so streng anschaut. Politische Implikationen. Also um das volksnah auszudrücken, früh, unten, elastisch, persönlich, steht zu operieren. Das wird die Familienpolitik der Zukunft sein sollen. Frühwarnsysteme, wann zeigen sich Erschöpfungstendenzen in einer Familie? Nicht erst, wenn es zu spät ist. Und da sehr gut zu überlegen, wer kriegt welche Frühwarnsignale? Kindergarten, Schulärztin, Schularzt, früh anfangen. Je früher du eingreifst, je früher du versuchst, hier Wissen über die Familie zu gewinnen, desto besser. Unten heißt, möglichst niederschwellig verankern, dass es Vertrauenspersonen gibt, zu denen Familien auch kommen. Es gibt diese Idee, dass Menschen zu Peers, zu Gleichwertigen eher Vertrauen fassen und sich was sagen lassen, als zu sogenannten Großkopferten. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Seekirchen, das ist jetzt knapp nicht mehr Oberösterreich und man spürt den Unterschied, Herr Landeshauptmann. Tag der gesunden Jause im Kindergarten, tolle Idee. Es gibt einen Tag und da kriegen die Kinder eine gesunde Jause mit. Die einkommensschwächste Familie des Jahrgangs meines jüngsten Sohnes hat ostentativ ungesundes Klumpert mitgegeben dem Kind. Und die Botschaft war, wir lassen uns von geschissenen Hochkopferten nicht sagen, wie wir unsere Kinder ernähren sollen. Das nennt man auch toxische kulturelle Codes. Aber das ist so ein Punkt, wo Peers von unten her. Meine Frau hat 5 Jahre das Eltern-Kind-Zentrum in Seekirchen geleitet und gemeint, junge Väter und Mütter, die sind so ansprechbar, weil sie das Beste für das Kind haben wollen. Und auf der Peer-Ebene, ich bin nicht die Frau Expertin, ich bin nicht der Herr Professor, ich bin nicht die Frau Doktor, auf der Peer-Ebene lassen sie sich gerne auch etwas sagen. Das meine ich mit unten, früh und unten. Drittens, elastisch. Elastisch heißt, eine Person braucht einen Ermessensspielraum in der Begleitung von Familien und kann nicht sagen, es tut mir leid, das wäre sinnvoll, aber das ist gegen die Vorschrift. Oder zu sagen, es ist zu rigide, unser System, das ist nicht vorgesehen. Sie sind vor der Antragsbearbeitung verstorben, das ist nicht vorgesehen. Stehen Sie wieder auf. Das ist elastisch. Viertens, persönlich. Damit Warm Modern Care entsteht, brauchst du persönliche Familienbegleitung. Ein Gesicht, das kontinuierlich ein Gesicht ist. Großes Thema in der Begleitung von einzelnen Menschen und Familien, Diskontinuität in der Begleitung, immer wieder neue Ansprechpartner, Partnerinnen und Gesichter, was in der oberösterreichischen Landespolitik zum Glück nicht der Fall ist. Nicht, genau. Und fünftens steht. Steht heißt, eine Familie ist nicht eine Baustelle, die einmal abgeschlossen ist. Das ist, manche Leute glauben, Psychotherapie heißt, da tropft ein Wasserhahn und dann kommt der Installateur und repariert den Wasserhahn und der hört dann auf, ein Problem zu sein. Familie ist nicht sowas. Es ist etwas, wo du stet dabei bleiben musst und je niedriger, augenschwellig, also niedrigschwellig und augenhöhiger, wie auch immer, diese Begleitung erfolgt, desto erfolgsversprechender. Und damit komme ich jetzt zu meiner Schlussbemerkung. Also das Thema war ungefähr Zukunftsraum Familie. Vorbemerkung John Rawls und Michael Walzer. Familiengerechtigkeit widerspricht sich, aber wir brauchen es ja trotzdem. Ja. Mein Vater, Füllhorn des Glücks, friedliches Dach, Zusammenleben, Gruß am Morgen und zur Nacht. Das ist so entscheidend. 7 Asymmetrien, die ich nicht mehr zusammenfassen werde, aber sie deuten darauf hin, da entsteht Druck und der Druck steigt. Er wird nicht weniger, er steigt. Deswegen die Frage nach Prioritäten. Sally Morgan, Zwischenbemerkung, Geborgenheit ist Schlüssel zu einem guten Familienleben. Good Parenting, Deep Intimacy und Warm Modern Care als 3 Prioritäten, wo man ansetzen kann. Und was die Familienpolitik betrifft, früh, unten, elastisch, persönlich, steht in der Familienbegleitung sein. Schlussbemerkung, die Marion Couts hat einen krebskranken Mann gehabt, den sie dann 53-jährig begraben musste, und einen 3-jährigen Sohn. Also 53-jähriger Ehemann, krebskrank, 3-jähriger Sohn. Und sie hat gesagt, es gibt den Krebstest. Wenn Menschen sich fragen, was ist Familie, sage ich als angehöriges Krebspatienten, Familie ist das, was zu dir hält, wenn Krebs die Familie zerfressen hat und quasi die Familie von innen erodiert. Und das heißt für mich, Familie ist das, was übrig bleibt, wenn alle anderen Sicherungsnetze gefallen sind, wo wir gerade in prekärer werdenden Zeiten nicht aufhören sollten zu investieren. Dankeschön. Applaus